Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo Jens, guten Morgen.
Ja, moin moin, grüß Gott. Wird spannend jetzt, haben wir wieder zwei sehr interessante Folgen. Ohne Gast diesmal, wieder aus unseren beiden Gehirnen und wieder viel recherchiert und kreuz und quer gelesen. Und ja, ich denke, das wird eine coole Sendung und auch die nächste, weil wir machen wieder zwei draus.
Wir machen wieder zwei draus. Das Thema ist uns so wichtig. Ein bisschen müssen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf die Folter spannen, was wir denn heute so Spannendes machen. Werden zwei Folgen, sehr spannende Themen, sehr breites Spektrum und da kann man halt wirklich auch zwei Folgen draus machen. Und wir haben uns da vorgenommen, dass wir ein bisschen bei den Basics auch anfangen. Jens, Stichwort Basics. Am 15. Juli, da geht bei dir die Sommerakademie los. Da fangen deine Schulungen und deine Seminare wieder an. Und da ist ein Thema dabei, das wir heute uns mal auf die Fahne geschrieben haben, nämlich Proteine und Aminosäuren. Das ist unser Thema. Und bei dir in den Seminaren auch, oder?
Ja, jedes Mal, weil ich habe natürlich in meinen Seminaren auch unterschiedlichste Leute, ne? Leute, die sich jetzt für Gesundheit interessieren, Leute, die sich für eher den Sportaspekt interessieren oder eben auch Leute, die sich für das Thema Langlebigkeit interessieren. Wir werden auch über Langlebigkeit in Bezug auf Proteine sprechen, das eher im zweiten Teil, also in der nächsten Woche. Ich bin allerdings immer erstmal der Meinung, dass man die Basics verstanden haben muss, bevor man dann auch in die Tiefe gehen kann. Weil wir müssen eigentlich immer wissen, über was sprechen wir denn eigentlich, um Dinge auch beurteilen zu können. Wir beurteilen heute immer relativ schnell Dinge aus Headlines, ich habe irgendwo zwei, drei Sub-Headlines dazu gelesen und ich lese vielleicht das, was auch so in den Medien immer wieder verbreitet wird. Jetzt gibt es ja diese sogenannte Planetary Health Diet, die hat ja auch sehr viel mit Protein zu tun und welches Protein, also veganes Protein versus tierisches Protein. Wir sollen ja jetzt mit der Ernährung auch den Planeten retten oder das Klima retten. Auch zum Thema Klima haben wir uns einen spannenden Gast schon vorbereitet. Also das wird dann irgendwann in den nächsten Wochen auch kommen. Muss gestehen, dass ich jetzt nicht gerade der Klimaexperte bin, aber auch das Thema interessiert mich, weil Klima hat natürlich einen Einfluss auf die Ernährung. Ja, also wie sieht unsere Ernährung in 10, 15 oder 20 Jahren aus, wenn wir hier tropische, subtropische Temperaturen in Europa, Mitteleuropa bekommen und wir gar nicht mehr in Urlaub fahren müssen, weil ich habe irgendwie vorgestern hat mir einer ein Bild geschickt aus, ich glaube, Kroatien. Und da habe ich ihn gefragt, was machst du in Kroatien? Wir haben hier Kroatien vor der Tür. Ja. 25, 30 Grad, bestes Tenniswetter. Ne? Ich bin jeden Tag auf dem Platz oder jeden zweiten Tag auf dem Platz. Ich kriege kostenfrei Vitamin D. Ja, ich bin wahrscheinlich jetzt voll gepumpt und muss also nichts mehr supplementieren. Und wenn ich so weitermache, dann werde ich wahrscheinlich auch bis Dezember, Januar irgendwie mit meinen Speichern gut hinkommen. Aber das ist nicht unser Thema. Vitamin D kommt später mal wieder. Wir sind bei Protein.
Genau. Ganz wichtig. Wir sind bei Protein, wir sind bei den Basics, der Jens hat es gesagt, die Basics muss man verstehen. Wie gesagt, kein langer Werbeblock, aber einmal kurz darauf hingewiesen, am 15. geht's los, am 15. Juli und da könnt ihr wirklich die Basics erfahren und ich denke mal, das ist wichtig so als Grundlage, um viele andere Sachen auch verstehen und auch einordnen zu können. Also wer Lust und Zeit hat, meldet sich einfach beim Jens an. Und der Jens hat es auch gerade gesagt, Planetary Health Diet. Dazu haben wir auch schon mal ein Thema gehabt in einer Episode. Da haben wir uns ausführlich das mal angeschaut und haben auch dementsprechend unsere Kommentare dazu abgegeben. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. So, der Jens hat es gesagt, Proteine und Aminosäuren. Und wir wollen
Axel,
auch.
Ein Satz noch.
Ja, klar.
Vorneweg. Dann ist der Werbeblock auch durch. Also nicht so, dass wir nur Basics besprechen, aber ich sage immer, wenn man die Basics nicht drauf hat, du kannst dich noch an unser Sportstudium 1897 erinnern, da haben wir Physiologie gehabt und du hast, ich glaube, zweites Semester war Physiologie, erstes Semester war Anatomie Und du hast dir den alten Stegemann wieder aus dem Bücherregal geholt und hast dort Dinge gefunden, die wir jetzt auch hier in den beiden Podcast-Folgen ein bisschen breitreten wollen. Und hast dort Dinge gefunden, die eigentlich hochaktuell sind. Ne? Der alte Stegemann, ich weiß gar nicht, wie alt er heute wäre, aber sein Buch wurde irgendwie, keine Ahnung, 25 Mal neu aufgelegt. Der hat damals schon gewusst, was wir heute diskutieren.
Genau, kurz zur Einordnung für euch da draußen. Professor Stegemann war einer der führenden Physiologen, damals bei uns auch an der Sporthochschule. Und da mussten wir halt durch die Schule durch. Und wie der Jens gerade sagte, ich habe mir das Buch mal geschnappt in Vorbereitung auf unsere Episoden. Und da findet man wirklich, wie Jens sagt, Basics. Und letzter Punkt, dann hören wir aber auch auf mit den Basics. Also der Jens legt die Basics und dann gibt es noch mehrere Seminare, die auch in der Sommerakademie anschließen, wo es halt dann tiefer reingeht, zum Beispiel in den Darm, in die Entgiftung. Also das könnt ihr euch aber auch noch anschauen. So, jetzt lass uns aber mal reingehen. Und zwar, um das einfach mal einzuordnen, Jens, ganz oft findet man in der Literatur, auch in den populären Medien, überall findet man Begriffe, Proteine, Aminosäuren, Eiweiße. Und manchmal wird das Synonym benutzt, manchmal redet der eine davon, der andere davon. Und jetzt Basics. Was ist der Unterschied zwischen Proteinen, Aminosäuren, Eiweißen? Lass uns das mal kurz einordnen, damit wir da mal weitergehen können.
Ja, die zweite Frage von dir kann man relativ einfach beantworten, nämlich Protein und Eiweiße sind erstmal das Gleiche. Ja, da gibt es keinen Unterschied. Das ist jetzt, ich sag mal, deutsch übersetzt, ja, dann würde man Eiweiße sagen, aber in der Fachsprache sagen wir Proteine. Und Proteine bestehen, je nachdem, was für ein Protein das ist, bestehen aus Aminosäuren, aus einzelnen Aminosäuren. Und diese Aminosäuren werden dann aneinandergereiht wie so eine Perlenkette und die bilden dann am Ende erstmal ein Peptid. Das sind also kleine Proteine. Und wenn aus einem Peptid in eine immer länger werdende Perlenkette wird, dann nennen wir das irgendwann mal Protein. Und das Protein hat eine Funktion. Ja? Eine Funktion zusammengesetzt aus vielen verschiedenen Aminosäuren. Das nennt man dann Aminosäurensequenz. Und je nachdem, wie die Aminosäurensequenz dann ist, hat dieses Protein, wenn es sauber gefaltet ist, wir werden da gleich auch noch drüber sprechen, da gibt es nämlich zwei Grundvoraussetzungen. Erstmal muss das Protein natürlich gebaut werden. Wo wird es gebaut? Werden wir gleich drüber sprechen. Und dann muss es abgelesen werden. Das heißt, es gibt hier einen Bauplan für ein Protein. Ich gebe mal ein Beispiel. Insulin besteht aus 51 Aminosäuren. Aber die sind nicht wahllos irgendwie zusammengetackert, sondern die haben einen ganz speziellen Bauplan. Seit Corona wissen wir ja auch, was eine Messenger-RNA ist, ja, eine mRNA. Das heißt, hier steht der Bauplan drin. Dieser Bauplan wird sozusagen wie ein Bauplan von einem Architekten abgelesen und wird dann in ein Protein übersetzt. Und dieses Protein muss dann in oder an den Ribosomen sozusagen gebaut werden. Und wenn es dann gebaut wurde, dann muss es auch noch in eine 3D-Struktur, also in eine dreidimensionale Struktur umgewandelt werden. Und erst dann ist es wirklich sauber gefaltet und kann als Insulin dann auch verwendet werden. Also immer dann, wenn wir eine Menge Kohlenhydrate essen, der Blutzuckerspiegel hochgeht, gibt es ja reflektorisch immer eine Ausschüttung von Insulin, je nachdem, wie die Mahlzeit ausgesehen hat. Und dieses Insulin muss halt jedes Mal gebaut werden. Und da das ja relativ zackig geht, kann man sich durchaus vorstellen, dass die Bildung dieser Proteine, in diesem Fall Insulin, eben relativ zeitnah auch vonstatten gehen muss. Also das dauert also nicht irgendwie Wochen, Tage, Monate, sondern das muss in relativ kurzer Zeit, Sekunden ablaufen, sodass das Insulin dann auch tatsächlich in den Blutgefäßen zur Verfügung steht und Insulin dann an die Körperzellen andocken kann, anklopfen kann, ja, den Insulinrezeptor aktivieren kann. Und dann sind wir erst in der Lage, Energie in Form von zum Beispiel Glucose aufzunehmen, setzt aber voraus, dass dieses Protein auch gebaut wird. Und wir kommen ja später auch noch dazu, dass es mit zunehmendem Alter eben dort auch Probleme an der Stelle geben kann, sodass wir zwar immer noch Insulin produzieren, also dieses Protein bauen, auch der Bauplan sauber durchgehalten wird, aber eben möglicherweise die räumliche Struktur nicht mehr so ideal ist und dann passt der Schlüssel, das kennen wir von unserem Autoschlüssel jetzt vielleicht nicht mehr, aber von unserem Haustürschlüssel kennen wir das, dass das dann vielleicht so nach ein paar Jahren das nicht mehr so ganz 100% greift und manchmal es ein bisschen hakelig wird und man dann irgendwann das Schloss austauscht vielleicht, ja, dann kriegt man wieder frische Schlüssel. Das ist eben bei unserem Körper nicht ganz so einfach, da kann man nicht einfach mal so austauschen. Da muss man schauen, dass man eben auch mit zunehmendem Alter, wenn wir jetzt mal so an 60 plus denken und an die 100-Jährigen, wo wir auch noch drüber sprechen werden, dass man da diese Schlüssel sozusagen immer weiter sauber aufbaut, damit biochemisch betrachtet alles gut funktionieren kann.
Ja, gut, super. Dann danke dafür erstmal für die Einordnung. Wir haben gerade gesagt, dass die Aminosäuren quasi die Grundbausteine der Proteine sind. Wie viele Aminosäuren gibt es denn? Man hört immer was von essentiellen Aminosäuren, nicht essentiellen Aminosäuren. Kannst du das mal einordnen? Zum einen, wie viele Aminosäuren gibt es? Weil du hast eben gesagt, ja, Insulin ist aus 50 oder 51 Aminosäuren aufgebaut. Wie spielt das Ganze jetzt zusammen? Essentiell, nicht essentiell und wie viel gibt es?
Man muss zwei Unterscheidungen treffen. Die eine Unterscheidung ist erstmal ganz grob. Es gibt etwa in der Natur, in der Biologie, gibt es ungefähr 400 Aminosäuren. Aber nicht alle Aminosäuren, sonst hätten wir 400 essentielle Aminosäuren. Essentiell bedeutet, der Körper kann sie nicht selber bilden. Von diesen 400, und das ist die erste Unterscheidung, die es in der Natur gibt, die wir entdeckt und definiert haben, braucht der Körper 20. 20 sind sozusagen proteinogen. Das ist der entscheidende Begriff dafür. Proteinogen heißt, wir können diese Eiweiße, diese Proteine, die aus pflanzlichen oder tierischen Quellen aus der Umwelt kommen, können wir umsetzen in Körperprotein. Das ist das Entscheidende. Wenn wir sie nicht umsetzen können, wenn wir sie nicht, in der Fachsprache sagt man, utilisieren, wenn man sie also nicht utilisieren kann, dann sind sie zwar immer noch ein Protein, haben aber überhaupt keinen Einfluss auf unseren Organismus. Das heißt, wir können aus dem Nahrungsprotein, aus dem Umweltprotein sozusagen, kein körpereigenes Protein bauen. So, bedeutet, wir haben 20 proteinogene Aminosäuren, Unterscheidung 1. Unterscheidung 2, von diesen 20 proteinogenen Aminosäuren sind jetzt nur 8 essentiell. Das heißt, wir können sie nicht selber bauen. Und 12 sind nicht essentiell. Das heißt, wir können sie aus anderen Aminosäuren zusammenstricken, zusammenklöppeln und je nach Bedarf dann entsprechend bauen, so wie wir es dann im Organismus auch brauchen. Jetzt gibt es ein paar kleine Feinheiten dabei. Eine Feinheit ist, dass bestimmte Aminosäuren auch semi-essentiell sein können. Semi-essentiell bedeutet, dass diese Aminosäuren unter bestimmten Bedingungen, was sind das für Bedingungen? Das kann Stress sein, das kann Wachstum sein, das können Schwangerschaft sein, also außergewöhnliche Lebensperioden. Das kann auch Bodybuilding sein oder Leistungssport etc. Unter diesen besonderen Bedingungen, wenn wir also so außerhalb der Norm uns bewegen. Ja, mit Norm meine ich heutzutage die Leute, die sich vielleicht noch ein bisschen durch den Garten bewegen und die ansonsten mit dem E-Scooter oder mit dem E-Bike oder mit der Straßenbahn oder mit dem Auto fahren. Also unterm Strich ihre Muskulatur nicht sehr intensiv benutzen. Die Spaziergänger, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber Spaziergang ist eben keine Belastung, würde unser damaliger Sportphysiologe Dr. Stegemann, Professor Stegemann sagen, wie wir ja gelernt haben. Damals muss ein Reiz überschwellig sein. Ja? Und wenn der Reiz nicht überschwellig ist, dann gibt es auch keinen Abbau von Eiweißen. Da kommen wir ja auch noch dazu, von körpereigenen Eiweißen. Und entsprechend muss der Aufbau dann natürlich immer reorganisiert werden. Das heißt, nach dem Abbau kommt der Aufbau. Und das vielleicht mal so als grundsätzliche Denke. umso mehr ich abbaue, zum Beispiel durch hochintensiven Sport, durch Umfang und Intensität, umso mehr muss ich dann natürlich in der Regenerationsphase dann auch wieder aufbauen. Das ist mal so eine Grundregel. Umso weniger ich mich bewege, umso geringer ist sozusagen der Eiweißbedarf, der Bedarf an essentiellen Aminosäuren. Und lass mich noch einen Satz dazu sagen. Essentiell als Begriff ist total wichtig. Warum? Wir haben das auch beim Thema Lithium besprochen. Wenn du einer Pflanze nicht seine essentiellen Bausteine gibst, dann geht so eine Pflanze sehr schnell ein. Das heißt, eine Pflanze lebt nicht nur von Wasser, sondern lebt auch von Mineralstoffen, von bestimmten Düngern, also Nährstoffe, die gebraucht werden, damit so eine Pflanze entsprechend gedeihen kann. Und so ist es bei Menschen auch. Bei Menschen gibt es insgesamt 47 essentielle Nährstoffe. Die können wir phasenweise ein Stück weit kompensieren, aber auf Dauer sind sie nicht kompensierbar. Das heißt, wir würden uns dann sozusagen selber verdauen, indem wir körpereigenes Protein abbauen, indem wir Mineralstoffe abbauen. Und irgendwann kommen wir dann mal so an diese Schwelle, wo wir unsere Speicher geleert haben und wir dann wieder auch neue Bausteine brauchen, weil essentiell heißt eben, der Körper kann es nicht selbst bilden. Und zusammenfassend, acht dieser Aminosäuren, dieser 20 proteinogenen Aminosäuren, müssen immer wieder zugeführt werden. Und da kommen wir ja auch noch in die Fragestellung, ob das Sinn macht, das über pflanzliche Eiweiße, pflanzliche Proteine oder über tierische Proteine herzustellen. Axel, vielleicht noch einen Satz zur Ergänzung, sorry. Proton ist lateinisch und sagt das Erste. Das heißt, es sind Aminosäuren, die zu den wichtigsten essentiellen Nährstoffen gehören, diese acht. Und wenn man bedenkt, dass die Proteine, alle, die wir im Körper gespeichert haben, beispielsweise in der Muskulatur, dass die sich innerhalb eines Jahres viermal erneuern etwa, dann versteht man auch, dass man ganz ohne Eiweiß einfach auf Dauer nicht hinkommt.
Gut, du hast gerade oder wir haben gerade gesprochen von den essentiellen Aminosäuren, den nicht essentiellen Aminosäuren, dass wir diese Aminosäuren benötigen, um die Proteine aufzubauen.
Körperproteine.
Jetzt sind wir genau beim Aufbau und Abbau. Du hast es eben so schön angedeutet, wenn man viel abbaut, dann muss man auf der anderen Seite auch wieder aufbauen, damit sich das alles wieder in der Waage befindet. Gehen wir mal rein in den Aufbau, in die Synthese. Wie werden denn jetzt Körperproteine aufgebaut?
Ja, Biologie, ich weiß nicht mehr genau wann, 8. Klasse, 9. Klasse. Kann man auch noch nachlesen. Also wer Kinder hat, der sollte das Buch vielleicht mal irgendwo rausziehen. Ich glaube, Länderbiologie, da steht es drin. Proteinbiosynthese. Ich hatte ja gesagt, es gibt 400 insgesamt, 400 Aminosäuren. Davon nutzen wir aber nur 20. Und diese 20 werden eben gebraucht, um diese Proteinbiosynthese anzukurbeln, also dieser Neuaufbau. Und dafür brauche ich einen Bauplan, je nachdem, welches Protein gebaut werden soll, brauche ich also hier die Messenger-RNA und ich brauche dafür Ribosomen. Das sind so die Orte, wo dann, das stimmt nicht ganz genau, aber ich brauche die Ribosomen im endoplasmatischen Retikulum. Kann sich vielleicht der ein oder andere im Zellphysiologie noch erinnern, dass in diesem endoplasmatischen Retikulum mithilfe der Ribosomen werden Eiweiße, Proteine gebaut. Und diese Proteine werden aus Aminosäuren dann entsprechend nach diesem Bauplan, je nachdem, welche mRNA sozusagen abgelesen werden muss, werden die dann zusammengebaut und dafür zieht sich sozusagen die Zelle eben die Eiweiße, die, wieder falsch gesagt, die Aminosäuren, also die einzelnen Bausteine in die Zelle. Ja, wir brauchen also diese Grundsubstanz und vor allen Dingen eben die essentiellen Aminosäuren, damit diese Proteinbiosynthese in diesen Zellorganellen auch stattfinden kann. Und wir in der Lage sind, eben diese Eiweiße, die gebraucht werden, ob das jetzt, ich hatte vorhin von Insulin gesprochen, oder ob es jetzt zum Beispiel die Regeneration vom Muskelgewebe nach einer intensiven Belastung, ja, denk an deine Marathons, die du gelaufen hast, am nächsten Tag stehst du auf, Rücken tut weh, die Achillessehnen tun vielleicht ein bisschen weh, die Knochen und die muskulären, also die bindegewebigen und muskulären Strukturen tun weh. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass eben Gewebe zerstört wurde und jetzt sozusagen die Reparaturphase eintritt. Und Reparaturphase heißt immer Proteinbiosynthese. Also Aufbau von Muskulatur, Aufbau von Strukturproteinen, die Stabilität und Festigkeit geben, Knochen, Sehnen, Bänder. Ja, ich merke gerade meine Achillessehnen auch seit 2, 3, 4 Wochen, weil ich einfach viel zu viel Tennis spiele und tja, ich zu wenig Regenerationszeit habe, weil ich einfach immer Bock auf Tennis habe bei dem Wetter, sodass ich dann immer wieder in die Achillessehnenschmerzen hineinkomme. Also mein System kommt sozusagen nicht nach, immer wieder Strukturproteine zu bauen oder eben auch kontraktile Proteine, Muskulatur. Kannst du dich auch erinnern, Physiologie damals, zweites Semester, Aktin und Myosin. Wenn Aktin und Myosin nicht neu gebaut werden, dann kommt es nicht zu zu diesem Greif-Loslass-Zyklus, ja, der für die Muskelkontraktion sorgt. Und wenn keine Muskelkontraktion da ist, kann ich mich eben auch entsprechend nicht schnell oder langsam bewegen. Langsam bewegen kann man sich ja nicht immer, aber vor allen Dingen, man kann sich nicht schnell bewegen. Das kennt jeder, der einen fetten Muskelkater hat, dass dann also schnelle Bewegungen sehr schmerzhaft sind, weil die Muskulatur in dem Moment eben durch diese Traumata auch entzündet ist. Und Entzündung braucht wieder Regeneration und Regeneration braucht wieder Bausteine und Bausteine sind eben wichtige Aminosäuren.
Ja, super erklärt. Dankeschön dafür. Lass uns bei Auf- und Abbau nochmal bleiben. Wir haben gerade über den Aufbau gesprochen. Wir haben über Strukturproteine gesprochen. Über Speicherproteine hast du auch gerade gesagt. Und wie werden denn überschüssige Aminosäuren, die nicht gebraucht werden in der Proteinsynthese, wie werden die denn wieder abgebaut?
Du meinst also, wenn wir zu viel Eiweiß essen?
Zum Beispiel.
Also erstmal versucht, ne, Eiweiß ist ja sehr kostbar. Und wenn man jetzt in die Wildnis sich hineindenkt, dann hängen natürlich die Schweinebraten auch nicht unbedingt am Baum und die kann man auch nicht unbedingt aus dem Boden ziehen. Also man muss das schon erjagen sozusagen, wenn man an Naturvölker denkt. Und das ist sehr aufwendig. Und je nachdem, in welcher Region wir unsere Vorfahren hatten, wurde da eben mehr oder weniger gejagt. Die meisten haben sich vielleicht irgendwo an den See gesetzt oder ans Meer gesetzt und haben ihre Angelrute dort reingehalten, haben sich lieber mit Fischfang beschäftigt. Und Fisch liefert eben auch wertvolles Protein, als sich jetzt mit Jagen zu beschäftigen. Weil die Investition in das Jagen ist natürlich erstmal ein Abbau. Ja, das heißt, ich muss erstmal meine Glykogen, also meine Zuckerspeicher nutzen. Und wenn ich jetzt hinter irgendwelchem Wild hinterherjage, wie bekloppt, dann verbrauche ich eben auch sehr viele kontraktile Elemente in der Muskulatur. Ne, das kennen wir vom Sprinten, wenn wir mal so richtig fette Sprints machen im Wald oder besser noch auf der Tatanbahn und noch besser mit Spikes, mit Leichtathletik-Spikes. Ja, also wenn wir, die kein Leichtathletik machen, mal die Leichtathletik-Spikes schnüren und dann auf die Tatanbahn gehen und jetzt mal so ein leichtathletisches Training machen, dann stehst du am nächsten Tag nicht mehr auf. Ja, aber du kannst nicht mehr auftreten. Deine Füße, deine Sprunggelenke, deine Achillessehnen, also die Unterschenkel, die sind komplett tot.
So sieht's aus.
Warum? Einfach massivste Zerstörung all dieser ganzen bindegewebigen und muskulären Strukturen. Naja, und jetzt hast du eine fette Entzündung. Und diese Entzündung muss auf der einen Seite abgebaut werden. Und wir haben ja das Prinzip, was du vielleicht auch noch aus der Physiologie kennst, der Superkompensation. Meine Mutter würde sagen, ja, dann macht doch keinen Sport, dann habt ihr auch keine Schmerzen. Meine Mutter sagte früher immer, wenn wir vom Fußball kamen oder mein Bruder vom Handball,
Ihr müsst das nicht machen.
jammert hier nicht rum, ja, ihr müsst das ja nicht machen. Und wir haben auch nicht gejammert, wir haben die Schmerzen einfach ausgehalten. Weil wir immer auch wussten, okay, nächsten Tag ist schwierig, aber 2 Tage später hat sich das System wieder erholt. Heute nicht mehr ganz so schnell. Ja, mit 10, 12, 14 Jahren ging das relativ fix und dann war man vielleicht am nächsten Tag schon auch wieder auf dem Platz. Heute brauche ich einfach deutlich länger, vielleicht 2 Tage. Ich mache jetzt gerade selber mal 3 Tage, 4 Tage Pause, weil das System erholt sich sonst nicht mehr. Und dann macht es auch immer keinen Spaß mehr, weil dann fangen die Verletzungen an und dann überreizt du einfach das System. Und jetzt in dieser Phase macht es natürlich auch Sinn, dem Körper eben die Bausteine zu geben, die es braucht, nämlich auch den Aminosäurenpool wieder so aufzufüllen, dass eben nicht das passiert, was du gerade angesprochen hast, dass wir anfangen, Körpersubstanz, wertvolle Körpersubstanz, Muskelmasse abzubauen. Und den Abbau, den haben wir ja bei krankhaften Veränderungen. Das nennen wir dann die Kachexie, der krankhafte Abbau von Eiweiß, führt zum einen dazu, dass Eiweiß in Glucose, also in Zucker, umgewandelt werden kann, wodurch dann unsere Zellen, die dringend diesen Zucker brauchen, auch weiter existieren können. Die können weiter Energie produzieren. So, aber ein anderer Teil muss eben entgiftet werden, der jetzt nicht in Glucose umgewandelt werden kann, muss entgiftet werden. Und dafür haben wir ein Entgiftungssystem. Das Entgiftungssystem ist der Harnstoff. Also hier wird Ammoniak produziert bei dem Abbau von Eiweiß, um auf deine Frage einzugehen. Und bei diesem Abbau fällt eben Harnstoff, nicht Harnsäure, sondern Harnstoff. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, dringend voneinander zu trennen. Wird Harnstoff produziert und dieser Harnstoff wird dann über zum Beispiel die Nieren dann eben entsprechend abgebaut. Wir urinieren sozusagen den Harnstoff entsprechend aus. Und das passiert auch, wenn wir zu viel Eiweiß essen. Ja, das kann ja auch passieren. Wir bewegen uns nicht und wir essen vielleicht 1,5 oder 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß. Dann wird ein Großteil des überschüssigen Eiweiß auch über Harnstoff ausuriniert. Aber Harnstoff ist eben auch eine toxische Substanz. Das muss man auch wissen. Das heißt, wir produzieren eben auch eigene endogene toxische Substanzen, die müssen nicht aus der Nahrung kommen in Form von Glyphosat und Schwermetalle, sondern das kann eben auch beim Abbau von Makronährstoffen, in diesem Fall von Eiweißen, kommen.
Ja, du hast es gesagt, noch als Ergänzung. Ja, Proteine sind ein teurer Nährstoff, hast du eben gesagt. Und überschüssiges Protein wird halt nicht gespeichert, sondern wird halt ausgeschieden. Das ist halt einfach, wie du gerade sagtest, wenn man halt zu viel an Eiweiß zu sich nimmt, wird das nicht gespeichert und einfach wieder vom Körper halt ausgeschieden. Gut. Dann lass uns mal weitergehen. Dieser Auf- und Abbau von Proteinen, der ist ja einem bestimmten Zyklus auch unterlegen. Es gibt mal Aufbau, es gibt mal Abbau. Und wie funktioniert denn dieser Zyklus des Auf- und Abbau? Und vor allen Dingen, wie lange dauert denn so ein Auf- und Abbau? Du hast es eben schon mal ganz am Anfang kurz angedeutet, dass es nicht eine festgelegte Dauer gibt, sondern dass es eher dynamisch ist und von verschiedenen Faktoren abhängt. Wovon hängt denn jetzt dieser Auf- und Abbau ab und die Dauer?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, bevor jetzt jemand sich meldet und sagt, Jens, da hast du was vergessen. Ja, das war nicht ganz komplett, das stimmt. Denn wir haben inzwischen auch eine 21. Aminosäure definiert, die wir inzwischen auch dazu zählen zu den proteinogenen Aminosäuren. Und das ist das Selenocystein. Und das kann eben in die Proteinbiosynthese des Körpers eingebaut werden. Was wir aber jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen, da müssen wir vielleicht dann auch noch mal tiefer reingehen, was das überhaupt für eine Bedeutung, physiologische Bedeutung im Körper hat. Also Selenocystein ist also eine Aminosäure mit Selen verbunden. Da sieht man auch schon, wie wichtig Selen ist. Ja, aber das Thema müssen wir auch noch mal eine eigene Episode machen. Das klammere ich jetzt mal so ein bisschen aus, nur der Vervollständigung halber. Es gibt diese 21. Und wollen wir jetzt ein bisschen ausklammern, deshalb auch, weil das nicht dieser klassische Weg von Auf- und Abbau ist, den wir bei den anderen 20 Aminosäuren soweit kennen. Ja, vielleicht vorneweg geschickt, wir haben unterschiedliche Bedarfe natürlich an Eiweiß. Das hängt mit unserer aktuellen Situation zusammen. Je nachdem, ob wir gerade im Wachstum sind, ob wir eine Krankheit durchleben, ob wir hohen psychoemotionalen Stress haben oder auch körperlichen Stress haben, ist eben der Eiweißbedarf. Man denkt bei Stress immer an Zucker, ja, Nervennahrung. Ich schreibe in 4 Wochen ein Examen und dann steigt der Bedarf an Süßigkeiten an. Ja, das ist schon wichtig bzw. notwendig für die Nervenzellen. Aber auf der anderen Seite steigert dadurch auch der Eiweißbedarf. Und worauf wir mal achten müssen, dass wir uns nicht praktisch selber verdauen. Wenn wir so viele Kohlenhydrate essen und essen nicht ausreichend essentielle Aminosäuren, dann fängt der Körper an, sich sozusagen selbst zu verdauen und baut Eiweiße ab, was dann zu einem schleichenden Muskelabbau führt. Und diesen schleichenden Abbau nennen wir dann Sarkopenie. Cachexie ist das Pendant, wenn wir von einem krankhaften Eiweißabbau sprechen. Und die Cachexie sehen wir häufig bei chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Alzheimer. Ja, Gewichtsabnahme, Muskulaturabnahme ist so ein Kardinalsymptom für solche neuroinflammatorischen Erkrankungen oder eben auch Tumorerkrankungen. Und auch das sieht man ja am Ende der Tumorerkrankung, dass dann eben sehr viel Körpereiweiß sozusagen verfeuert wird. Ja, weil der Tumor ist so gefräßig, der will jetzt unbedingt mehr und mehr und mehr Glukose haben und deswegen kann Körpereiweiß umgewandelt werden in Glukose. Das ist eigentlich ein Notstromaggregat mal gewesen für die Zeit, wo wir eben sehr, sehr lange Karenzphasen haben, wo man also überhaupt keine Energie in der Natur finden konnte. Das kann uns durchaus passieren, wenn wir in Dürreperioden sind oder irgendwo im Packeis leben und so weiter und keine Nahrung finden. Dann fangen wir an zu fasten. Und Fasten bedeutet immer irgendwann auch mal Abbau von körpereigenen Strukturen. Nicht innerhalb von 16, 8, nicht innerhalb von ein, zwei Tagen, weil wir Eiweiß immer konservieren. Aber irgendwann, und dann denken wir an längere Fastenphasen, irgendwann kommen wir in diesen Selbstverdauungsprozess. Ja, und du hast jetzt das Thema Abbau bzw. Proteinbiosynthese genannt. Wann fangen wir eigentlich an, Proteolyse zu betreiben? So heißt das Fachwort dafür. Und das passiert eigentlich immer dann, wenn wir diesen Bedarf an essentiellen Aminosäuren haben. Also wenn wir keinen Ausgleich haben und wir dann sozusagen den eigenen Strukturen, uns an die eigenen Strukturen machen müssen. Und das ist natürlich schlecht, weil wir dann in so eine kachektische Situation kommen. Wir kennen ja diese zwei Begriffe, Anabol und Katabol. Ja, und wenn wir in diese Katabolen, diesen abbauenden Prozess kommen, dann bauen wir eben körpereigenes Eiweiß ab. Das ist nicht günstig, wenn man das zu lange betreibt. Kurzfristig sicherlich kein Problem. Wie lange dauert das? Das hängt so ein bisschen von unserer Gesamtsituation ab, kann aber innerhalb von Sekunden auch initiiert werden, dass wir anfangen, jetzt plötzlich Eiweiße abzubauen.
Und der Aufbau, der dauert auch Sekunden, Minuten, Stunden.
Das findet alles in Sekunden statt. Also ich habe das mal nachrecherchiert. Ich bin nicht sicher, ob das 100% stimmt, aber der Aufbau hängt immer davon ab, wie viel Aminosäuren müssen eigentlich zusammengebaut werden. Also wir hatten vorhin über Insulin gesprochen, 51 Aminosäuren, aber es gibt auch Proteine, die haben noch viel, viel längere Ketten. Umso länger dauert dann auch der Aufbau. Aber um es zeitlich einzuordnen, dieser Aufbau dauert nicht Stunden, sondern wenn wir ein Protein mit 51 Aminosäuren brauchen, vielleicht mal so als Benchmark, ne? 300 Aminosäuren, wenn die gebraucht werden, dauern ungefähr 30 Sekunden. Also das geht rasend schnell. Man kann ungefähr sagen, so Pi mal Daumen, dass 4 bis 7 Aminosäuren pro Sekunde aufgebaut werden.
Das ist schon eine ganze Menge, ne? Wenn man überlegt, das über den ganzen Tag und dann, dass die Homöostase einfach aufrechterhalten werden muss, da ist der Körper ganz schön unter Strom.
Vielleicht muss man da noch was ergänzen. Wir sind immer noch bei den Basics. Wenn jetzt Proteine aufgebaut werden müssen, dann muss man zwei Dinge unterscheiden. Nämlich einmal die Proteinbiosynthese, die ich gerade schon mehrfach genannt habe. Und Punkt zwei, und das wird dann für unseren zweiten Teil, nämlich wo wir auch über Longevity sprechen, die Proteinfaltung. Sind also zwei Prozesse, die hier wichtig sind. Einmal die Proteinbiosynthese, wie gerade kurz beschrieben, mit der Messenger-RNA, den Ribosomen und das Ablesen dieses Bauplans, ne, die Architektur sozusagen. Nur Wenn diese Aminosäurenkette dann gebaut wurde, 51 Aminosäuren für Insulin, dann hat es immer noch keine räumliche Struktur. Es braucht also eine 3D-Struktur und das nennen wir dann Proteinfaltung. Da wird die Aminosäurekette dann eben in eine dreidimensionale Struktur gefaltet. Jedes Protein im Körper hat eine ganz eigene 3D-Struktur. Und wenn diese zweite Abteilung sozusagen nicht mehr optimal funktioniert, dann haben wir, und darüber haben wir lange gesprochen, Axel, ne, nämlich zwei Episoden gemacht, die Kennzeichen des Alterns. Und ein Kennzeichen ist eben dieses Misfolding, also diese schlechte Faltung von diesen dreidimensionalen Strukturen, die da nicht mehr optimal ablaufen. Und dann kommt es eben dazu, dass zum Beispiel, man darf jetzt nicht meinen, dass Eiweiße nur für die Muskulatur da wären und für bindegewebige Strukturen, sondern auch Enzyme bestehen aus Eiweiße. Glykolipide bestehen aus Eiweiß, etc. Es gibt ganz, ganz viele Eiweißstrukturen im Körper. Und wenn die nicht mehr, nehmen wir mal Enzyme, Enzyme sind ja praktisch wie Schlüssel. Die Schlüssel werden in das Schlüsselloch gesetzt und dann kann eine biochemische Kaskade ablaufen. Und wenn dieser Schlüssel, wie gerade erwähnt, nicht mehr so optimal passt, ja, weil er sich über viele, viele Öffnungen der Tür sozusagen immer mehr abgenutzt hat, dann gleitet das Lager nicht mehr so leicht und dann kommt es eben zu diesem Problem, dass das Enzym nicht mehr sauber am Schlüsselloch wirken kann. Und dann kommt es eben dazu, dass eben die biologischen Kaskaden, also Aufbau von zum Beispiel Hormonen etc., kommt dann so langsam ins Stocken.
Okay, bevor wir aber da jetzt weiter in die Tiefe gehen, Jens, lass uns noch mal bei meiner letzten Frage zu den Basics bleiben. Und zwar, wir haben jetzt gerade so viel über die Aminosäuren, Proteine, Aufbau, Abbau, über die Dauer gesprochen. Und was wir aber noch nicht erwähnt haben, was viele wahrscheinlich interessiert, wie viel brauchen wir denn jetzt eigentlich? Und wenn wir da mal so in die Literatur schauen und eine kleine Recherche im Internet machen, dann empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die wir ja schon immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle kritisieren, 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag für einen normalen, gesunden Erwachsenen, was jetzt auch immer normal und gesund heißt, bei normaler körperlicher Aktivität. Wie ist das einzuordnen?
Also du sprichst jetzt von den offiziellen Empfehlungen, du sprichst jetzt von der Menge an Eiweiß, die wir aufnehmen sollten, pro Tag, pro Kilogramm Körpergewicht. Genau, da hat man natürlich sich große Kohorten angeschaut und hat gesagt, okay, was braucht denn eigentlich so eine Gesellschaft? Jetzt haben wir natürlich in einer Gesellschaft, wir haben hier Top-Athleten, wir haben Couch-Potatoes, wir haben Übergewichtige, wir haben Normalgewichtige, die spazieren gehen. Also wir haben ganz, ganz viele individuell unterschiedliche Voraussetzungen und damit auch individuell unterschiedliche Voraussetzungen für den Eiweißbedarf. Aber wenn man dann statistisch rangeht und man zieht so einen Mittelwert, dann kommt man ungefähr auf 0,8. Und 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist das, was fast alle offiziellen Organe empfehlen, nämlich nicht nur die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, sondern fast alle, im Prinzip alle europäischen Gesellschaften. Aber auch die US Dietary Guidelines, also auch die Amerikaner setzen hier 0,8. Aber auch Organisationen wie zum Beispiel die EFSA, die Europäische Behörde, dann die WHO oder auch die American Heart Association. Und die setzen alle ungefähr 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an. Aber das ist natürlich sehr, sehr grob, weil auf der einen Seite die individuelle Situation nicht berücksichtigt wird. Also treibt jemand viel Sport, wenig Sport, ist jemand Handwerker, muss relativ viel körperlich auch arbeiten. Ich hatte jetzt gerade ein paar Handwerker hier am Haus und das hat eben nichts mit Bürojob zu tun, ne? Das ist nicht sitzen und ab und zu mal aufstehen, sondern das ist arbeiten, bewegen und ab und zu mal hinsetzen. Also genau andersrum.
Ja, und Kinder haben ja auch im Wachstum einen anderen Bedarf als Erwachsene, die sich halt wenig bewegen, ne?
Genau, wir sagen bei Kindern bis 4 Jahre braucht man 1,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Klar, Wachstum, aber Wachstum findet ja am Anfang des Lebens auch nicht unbedingt im Körperbau statt. Ja, das ist ja bei anderen Säugetieren eben anders. Und Jugendliche, da sagen wir dann 0,8 bis 0,9. Bei Erwachsenen sind wir dann so bei 1,0 und bei Schwangeren bei 1,0 beziehungsweise 0,8 bis 1,0 etwa. Schwangere sollen ein bisschen mehr Eiweiß aufnehmen und Ältere, und dann wird es auch wieder interessant, Ältere ab 65, warum jetzt genau da die Grenze sein soll, ja, also 65-Jährige fühlen sich jetzt hier vielleicht nicht unbedingt als Ältere angesprochen. Ja, man verschiebt das ja immer gerne Richtung 70 und irgendwann die 80-Jährigen sind alt, aber ich noch nicht mit 60. Aber so bei 60 hat man so ungefähr definitorisch das Seniorenstadium erreicht. Und da sagt man dann plötzlich, die Eiweißmenge sollte steigen, nämlich auf 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und bei Sportlern haben wir natürlich nochmal ganz andere Voraussetzungen. Aber auch das, Axel, das müssen wir definieren, weil viele gehen dreimal die Woche ins Fitnessstudio und machen sich jetzt Gedanken darüber, brauchen sie einen Eiweißshake, brauchen sie irgendwie ein Kohlenhydratgetränk oder was auch immer. Du kennst ja die Fitnessclubs, ja, wo dann die Theken alle möglichen Proteine von Casein über Whey-Protein etc. anbieten. Und dann sitzen halt die älteren Semester da morgens um 11, halb 12, wenn sie ihr Training absolviert haben und schaufeln sich dann die entsprechenden Aminosäurenpräparate da rein. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ob das wirklich sinnvoll ist. Also dann sind wir beim Thema Breitensport. Ja, Breitensport hat nichts mit der Körperbreite zu tun. Und da gehen wir auch nicht groß weg von diesen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht in diesen offiziellen Empfehlungen. Wenn der Sport allerdings ambitioniert wird, also ich denke jetzt zum Beispiel mal an meine Altersklasse, die ambitionierte Wettkämpfe immer noch macht, oder du eben auch bei deinen Marathons, da gibt es ja auch Altersklasseneinteilungen, oder ich betreue einige Triathleten, die in ihren Altersklassen teilweise Weltspitze sind oder auch noch werden wollen. Und die bringen ja auch fantastische Leistungen. Ja. Ich hatte letzte Woche hatte ich einen Termin mit einer, die 12 Stunden auf einen Ironman absolviert hat. Ja, der Weltrekord liegt bei unter 8 Stunden, also 4 Stunden länger, aber eben in der Altersklasse über 60. Und das ist dann schon eine ziemlich fantastische Leistung eigentlich. Da stellt man sich dann als Frage, ne, und wir sind dann die Experten, wir müssen das entsprechend ausgleichen mit Nährstoffen. Was braucht denn so ein ambitionierter Breitensportler? Da sind wir dann irgendwo zwischen 0,2 bis 2,0 pro Kilogramm Körpergewicht. Aber auch das kann ich nicht ganz genau sagen, weil Alter, Intensität, alles spielt letztendlich eine Rolle. Wie viele Proteine werden sozusagen durch die Belastung zerstört? Bei Kraftsportlern gehen wir teilweise noch weit drüber. Da sind wir dann bei 2,2 oder 2,5. Manche sagen sogar 3,0. Je nachdem, ob man Bodybuilding oder also Weightlifting betreibt oder andere hochintensiven, hochexplosiven Sportarten. Beim Ausdauersport, also bei deiner Gilde sozusagen, ist man dann so bei 0,2 bis 0,7, je nach Umfang, je nachdem, ob du auch Sprint einbaust und so weiter. Aber wie gesagt, das ist alles immer nur statistisches Niveau. Individuell kann das wiederum komplett anders sein. Und wir müssen natürlich klar sagen, dass das, oder anders ausgedrückt, wir müssen natürlich definieren, wo fängt denn eigentlich sportliche Belastung überhaupt an. Und ich sage es jetzt mal ganz plattdeutsch: Die meisten, die zwei, dreimal joggen gehen am Tag, in der Woche, die meisten, die zwei, dreimal ins Fitnessstudio gehen, so ein bisschen an den Geräten ziehen. Oder vielleicht auch mal eine Kniebeuge machen oder was auch immer, mit freiem Gewicht, haben in der Regel erstmal keinen erhöhten Bedarf, brauchen auch tendenziell erstmal keine Nahrungsergänzungsmittel, können das, wenn man es gut organisiert, über die Nahrung diese Baustoffe auch wieder zuführen, auch die essentiellen Aminosäuren zuführen. Das heißt, wir müssen nicht sofort an Molkeshakes und Caseinshakes und so weiter denken, sondern immer erstmal Nutrition first, immer erstmal an die Ernährung denken.
Ich weiß, wir haben jetzt gerade mal die Basics gelegt Und Jens, du hast es gesagt, wir sprechen noch gleich darüber. Nein, wir sprechen nicht gleich darüber, sondern wir sprechen nächste Woche darüber, was wir denn alles so an Pülverchen, an pflanzlichen, veganen, tierischen Eiweißen brauchen. Wir sprechen auch nächste Woche darunter, was man unter einem Bilanzminimum versteht, was man unter einer negativen Eiweißbilanz versteht. Dann beantworten wir die Fragen, bin ich gut versorgt? Das, was du gerade schon angesprochen hast, wie viel brauche ich eigentlich? Und wir sprechen auch darüber, das hast du schon an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt, wie verhält es sich im Alter? Was ist das Thema Longevity? Wie ist da der Stand der Forschung? Was ist sinnvoll? Und um langlebig zu bleiben, wie viel Eiweiß brauchen wir da? Und all diese Fragen werden wir nächste Woche in unserem Podcast beantworten, in der zweiten Episode zu Proteinen und Aminosäuren. Für heute haben wir die Grundlagen gelegt. Wir haben darüber gesprochen, den Unterschied zwischen Proteinen und Aminosäuren. Wir haben gesprochen, wie viele Aminosäuren es gibt, was der Unterschied zwischen essentiell und nicht essentiellen Aminosäuren gibt. Ist. Wir haben die verschiedenen Proteinarten erwähnt. Wir haben den Auf- und Abbau der Aminosäuren, wie das alles funktioniert im Körper, haben wir thematisiert und die Diskussion ist nicht zu Ende. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Vielen Dank für heute, Jens. Vielen Dank an dich für die ausgiebige Recherche und für die vielen tollen Informationen. Danke an euch da draußen wieder fürs Zuhören. Bleibt uns wie immer gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.